Also ihr seht schon das besondere Thema hier. Achtung, Gefahrenstelle. Wir sind weiter im Philipperbrief und zwar in Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Der Paulus, der aus dem Gefängnis ja an die Philipper denkt, macht sich in gewisser Weise auch Sorge. Ja, er sorgt sich um die Leute da in Philippi. Und dann schreibt er Folgendes. Gucken, ob das bei mir jetzt auch weitergeht, wenn das so geht. Ja, tatsächlich. Ich lese es euch vor. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, so viel mehr, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer, von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Der Apostel Paulus beginnt hier diesen Absatz mit dem, dass er grundsätzlich sagt, freut euch, meine lieben Geschwister. Christsein hat viel mit Freude zu tun. Und das ist eine Freude, die grundsätzlich nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Paulus, wie schon gesagt, war ja im Gefängnis. Und er freut sich, weil er wusste, mein Leben ist in Gott verankert. Als ich diese Predigt geschrieben hatte, ja, da ging es mir auch nicht besonders gut. Vieles war mir auch zu viel. Und als ich aber meine Gedanken von den Umständen losreißen konnte, und mir bewusst machte, dass Gott seine Hand um mein Leben schließt. Ja? Dass er mich sieht und dass er mich führt, wo ich auch bin. Dass er wirklich, wirklich da ist. Und dass er eine herrliche Zukunft auch vorbereitet hat für mich, mich winzigen Erdenbürger. Da wurde mein Herz wieder froh. Und ich wurde meinem Heiland sehr, sehr dankbar. Das ist sicherlich nur ein schwacher Vergleich von dem, was Paulus hier erwähnt. Aber es ist doch wahr. die Freude des Christen an seinen Herrn kann und ist auch stärker als die Umstände. Die Geborgenheit, in Gott ruhen zu dürfen, ist größer als der Sturm, der um uns toben kann. Paulus schreibt, so sagt er, immer wieder dasselbe. Okay. Und das hat einen Grund, damit die Philipper immer fester auch in ihrem Glauben werden. Ständiges Wiederholen von Tatsachen, die wir als Christen glauben, stärkt somit auch unser Vertrauen. Es geht hier nicht um ein einfaches Einreden von Märchen, sondern ein Bewusstmachen, was Gott uns durch sein Wort zusagt. Gott sagt das und ich soll mir das immer wieder bewusst machen. Unter anderem ist ja auch deshalb bei uns jeden Sonntagmorgen auch Abendmahl. Das heißt, tut das zu meinem Gedächtnis. Denkt darüber nach, macht das. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die große Probleme haben, auch was ihre Zukunft betrifft. Wie wird es werden? Eines, was mir persönlich da sehr hilft, und das möchte ich euch auch weitergeben, sind zum Beispiel hier diese zwei Bibelverse. Einmal im 1. Petrusbrief: Alle eure Sorge werft auf ihn, auf Gott, auf den, dem ihr euch anvertraut habt. Denn er sorgt für euch. Ist ja, das kann man nicht einfach so lesen und dann habe ich es abgehakt und dann passt es für die nächsten 10 Jahre, sondern ich muss mir das immer wieder auch bewusst machen. Gott sorgt für mich. Und das andere, euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Ja? Und dass ihr das alles benötigt. Und es geht da um Essen, Trinken und Kleidung. Und das gilt dann zu glauben, anzuschauen und sagen, ja, so ist es. Genau das ist es. Was tut nun ein Mensch, der dann auf einmal wieder von seinen Sorgen und seiner Zukunftsangst eingeholt wird? Nun, dieser Satz wieder vor Augen stellen. Vielleicht so an den Spiegel kleben, wo er immer wieder vorbeikommt und schaut, ob das Haar noch sitzt. Dass man sagt, und das stimmt. Auch wenn ich nicht alles sehe, aber das stimmt. Im Glauben gilt sich daran, und zwar immer wieder, dies festzuhalten. So auch andere Wahrheiten der Heiligen Schrift. Sie soll unser Leben prägen. Wir wollen uns von der Wahrheit der Heiligen Schrift prägen lassen. Darüber nachdenken und Gott danken, bevor wir vielleicht dies schon ergriffen haben. Ja? Wir können noch mitten in der Not drinstecken und können trotzdem auch sagen, und danke, dass du mich siehst. Und danke, dass du weißt, was ich benötige. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Nun beginnt Paulus vor zwei Dingen zu warnen, die den Christen im Glauben irre machen können. Es ist die Verführung durch falsche Aktivitäten, das seht ihr hier, böse Arbeiter, und auch eine Verführung durch eine falsche Sicherheit, das seht ihr, Vertrauen auf das eigene. Schauen wir uns erstmal die verführerischen Aktivitäten an. Ja, da heißt es ja direkt, habt Acht, und es wird dreimal wiederholt. Ja, also da müssen die jetzt wirklich genau drauf schauen, habt Acht, ja, auf die Hunde, böse Arbeiter, auf die Zerschneidung. Hier sehen wir, dass es damals Menschen gab, die sicherlich zur christlichen Gemeinde sich selbst zählten. Ja. Die vieles auch berichten konnten, was auch in der christlichen Gemeinde gang und gäbe war. Aber die hatten dann doch eine falsche Lehre und sie verkündigten einen falschen Heiland. Das soll uns grundsätzlich zu denken geben, also diese Warnung. Wer krank ist, darf nicht einfach sagen, ich tue doch etwas gegen die Krankheit. Jeden Tag nehme ich ein Medikament ein oder mehrere. Es geht doch nicht nur darum, dass man irgendein Medikament einnimmt. Es muss doch auch das Richtige sein. So auch im Glauben. Es nützt doch nichts, wenn man sagt, Hauptsache man glaubt und Hauptsache man handelt danach. Es gibt Religionen, da werden, wenn Trockenheit das Land überfällt, sogar Menschen als Opfer den Göttern gegeben. Naja, da gilt ja sicherlich dann für uns nicht der Spruch, Hauptsache man glaubt und handelt danach. Das ist ja sicherlich auch uns zu krass. Aber sollten wir nicht grundsätzlich danach fragen, Gott, der du alles geschaffen hast, was möchtest denn du? Nun bleiben wir aber noch ein wenig hier bei diesen Aktivisten stehen, vor denen da Paulus auch warnt. Was man ihnen bescheinigen muss, ist, dass sie für ihren Glauben arbeiten. Das machen sie. Also die hängen nicht einfach im Sofa rum, sondern gehen auf die Straße oder sonst was. Suchen den Kontakt. Es waren Menschen, die bezeugten, dass man an Christus glauben soll. Denn sie waren ja in der Gemeinde auch zu finden. Sonst hätte ja Paulus auch nicht vor ihnen warnen müssen. Sie sagten aber, um wirklich ein wahrer und ganzer Christ zu sein und somit um wirklich in den Himmel zu kommen, musst du dich beschneiden lassen. Paulus sagt deshalb über sie, und das ist hier so ironisch gemeint, die Zerschneidung. Ja, denn die reden immer von der Beschneidung und er sagt hier, das sind die, die die Zerschneidung predigen. Und dann gleich darauf sagt er auch, wir sind die wahre Beschneidung, die rechte Beschneidung und die haben wir schon und zwar durch den Geist, durch Jesus. Diese Leute, die in die Gemeinde eindrangen, betonen deutlich, Jesus ist zwar für eure Sünden ans Kreuz gegangen, aber, und jetzt müsst ihr gut zuhören, aber es reicht nicht, um wirklich gerecht zu werden. Ihr müsst euch jetzt noch beschneiden lassen und anfangen, und darauf kommt dann hier der Paulus auch noch, das Gesetz zu halten, welches Mose gegeben hat. Ja, und hier in Vers 9 wird auch noch einmal auf das Gesetz hingewiesen. Ja. Heute gibt es wieder eine starke Bewegung, die genau diesen Weg beschreitet. Es ist die Hebrew Roots Bewegung. Auf YouTube gibt es große Kanäle, die diese falsche Lehre vertreten mit ja, fast 100.000 Nachfolger, Follower. Zum Beispiel Endzeitreporter oder Nature 24. Es wird behauptet, wer an Jesus glaubt und das Gesetz hält, erst der darf mit Erlösung rechnen. Und das verkündigen diese Leute bitter ernst. So musst du es machen. Ja. Sie arbeiten hart, um diese Lehre zu verbreiten. Die Lehre, die, wenn man ganz auf den Grund geht, mit der Formel ausgedrückt werden kann: Erlösung ist einmal Glaube an den Herrn Jesus und zweitens tue eigene Werke. Ihr wisst, ich habe eine Arbeit ja auch unter den Zeugen und die sagen auch: Geschenkt wird dir nichts. Das Heil musst du dir schon erarbeiten. Und dieser Gedanke könnte auch ein Stück weit in unseren Gliedern stecken. Wir leben nämlich in einer Gesellschaft, in der religiöse Menschen wallfahrten, spenden, beten, Gutes tun und so weiter, um vor Gott bestehen zu können. Damit man noch irgendwie vielleicht ein paar Pluspunkte für den Himmel erwirbt. Aber bei all diesen Menschen bleibt die Unsicherheit in ihrem Herzen, ob es wirklich reicht. Stell dir vor, du liegst im Sterben und denkst an dein Leben zurück. Was denkst du? Reicht's oder reicht's nicht? Brauchst du noch jemanden, der noch schnell ein Gebet für dich spricht, damit es vielleicht mehr reicht? Wie ist es? Es ist vollbracht und das bedeutet auch für mich vollbracht. Ja. Möge euch dieser Satz an eurem Sterbebett einfallen. Es gibt fromme Aktivisten, die wirklich für ihren Glauben viel tun, sehr viel tun, ja alles tun. Manche sind sogar für ihren Glauben gestorben, für ihren falschen Glauben. In jeder Religionsgemeinschaft gab und gibt es Märtyrer. Manche der Aktivisten waren auch sehr liebevoll und freundliche Menschen. Ich glaube nicht, dass Sekten einen solchen Zulauf hätten, wenn da nur verbiesterte Leute wären. Nein, es können dort herzensgute Menschen sein und die uns dann auch ansprechen. Menschen, die wie damals zur Zeit von Paulus mit großem Missionseifer uns retten wollen. Paulus, ja, die Bibel nennt sie aber böse Arbeiter. Nicht deshalb, weil sie im Verhältnis zu den Christen in der Gemeinde einen schlimmen Charakter hätten. Deswegen nicht. Ich denke, dass in manchen christlichen Versammlungen es leider auch Menschen gibt, die einen schwierigen Charakter haben. Ja? Ein hohes Potenzial auch an Bosheit vorhanden ist. Da gibt es auch Menschen, die von dem Herrn Jesus gar nichts mehr lernen wollen in christlichen Versammlungen. Denn Jesus sagt ja: Lernt von mir, denn ich bin, wisst ihr, wie es weitergeht? Sanftmütig und von Herzen demütig, ja. Sanftmut und Demut. Nein, das ist nicht die Bosheit, die Paulus anspricht, wenn er die Irrlehrer als böse Arbeiter bezeichnet. Sondern er spricht das an, dass sie einer bösen Sache sich hingegeben haben. Das ist die Not, die böse Sache. Sie dienen dieser bösen Sache und deshalb sind sie auch böse Arbeiter. Dass sie einen Heilsweg oder einen Weg zur Rettung aufzeigen, der letztendlich ins Verderben führt. Das ist die Not. Dass wir hier sicherlich lernen können, ist dies: nicht jeder, der für seinen Glauben aktiv ist, ist auf dem Weg zum Heil. Auch wichtig. Es gibt Aktivisten, die, obwohl sie so lebten und andere überzeugten, nicht zu Gott in den Himmel kommen. Ja. Und das ist hundertprozentig. Da können sie noch so liebevoll, mitmenschlich und gütig sein. Wer an der falschen Sache arbeitet, bekommt am Ende nicht das rechte Ergebnis heraus. Paulus war vor seiner Bekehrung auch ein Aktivist. Er meinte, das Rechte zu tun, der dann aber später einsehen musste, es war alles verkehrt. Alles. Was trieb ihn denn zu seinem Handeln damals? Nun, es waren falsche Sicherheiten. Schauen wir uns sie nochmal an. Zweiter Punkt. Hier nochmal die Vorzüge, auf die sich der Paulus auch verlassen hat. Er wurde beschnitten, kam aus dem Geschlecht Israel, Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, keine Mischehe oder so, ja, Pharisäer. Also hier, er hat sich wirklich sehr angestrengt. Er war eifrig und nach dem Gesetz, wie er das gesehen hat, untadelig. So heißt es gemeint. Heute könnte man sagen, naja, ich bin ein Kind von Eltern, die ja gläubig sind, denen der Glaube wichtig ist. Ich war immer in die Kinderstunde gegangen, habe nur sehr wenig geschwänzt. Ab und zu bete ich auch. Irgendwie bin ich im Verhältnis zu meinen Klassenkameraden also wirklich ein Vorzeigechrist. So. Tja, Paulus, der aus dem Judentum kam, wusste, was es heißt, falsche Sicherheiten zu haben und diese dann auch schmerzhaft aufgeben zu müssen. All das aufzugeben, worauf er früher stolz war, was ihm auch eine gewisse Ehre eingebracht hat bei seinen Zeitgenossen. Was sagte Paulus über die Lebensweise von früher? Über seine Ziele, seine Stützen, über seinen Halt? Das, was ihm Gewinn war. Das war ihm also sehr, sehr wertvoll. Ja, das war für ihn jetzt Schaden. Also es war nicht einfach, neutral, sondern es war für sein Leben eher negativ. Und er möchte hier eine ganz andere Richtung aufzeigen. Er bezeichnet die frühere Lebensweise mit harten Worten. Meine frühere Lebensweise ist Dreck. So ist es im Grundtext, Dreck oder Kot. Früher dachte er, eine solche Einstellung, ein solches Leben bringt mir Gewinn. Und er hat es, wie schon gesagt, es auch in seiner Kultur erlebt. Meine Güte, der Paulus, der ist einer, der packt an. Der tut was für seinen Glauben. Und da ist man wirklich, also den kann man akzeptieren. Und doch war er weit, weit vom Evangelium entfernt, von seinem Herzen, obwohl er religiös so sich eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob er den Evangelisten Billy Graham kennt, oder? Der ist, glaube ich, jetzt verstorben. Übrigens, der ist es hier nicht, der geimpft wird. Aber er hat einmal es so ausgedrückt, als er über das Kirchenchristentum gesprochen hat. Das Kirchenchristentum wirkt zum echten Christsein wie eine Impfung. Eine Impfung wird ja da verabreicht, damit man gegen eine Krankheit immun wird. Der Impfstoff enthält aber schon die Krankheitserreger, aber nur in dem Ausmaß, dass der Körper sich dagegen erfolgreich wehren kann. Er baut dabei Abwehrstoffe gegen die Krankheit auf. Wer mit dem Kirchenchristentum geimpft ist, der kann immun gegen das Christsein werden. Warum? Weil er ja denkt, er weiß schon alles. Er hat schon alles mitgemacht, was ein Christ so mitmachen kann. Kindertaufe, dies und jenes, eben Konfirmation, Kommunion und so weiter. Ja, was soll denn da noch fehlen? Bin ja dabei. Was willst du? Ich glaube ja auch an Gott. Paulus war auch religiös und dachte, es ist doch in Ordnung. Ich bin doch gläubig. Deshalb war er für Christus selbst nicht zugänglich. Was tat er dann? Was war denn danach seine Lebensausrichtung? Dies beschreibt er mit folgenden Worten. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Eines wird bei diesen Versen deutlich. Paulus verlässt sich überhaupt nicht auf seine eigene Leistung. Weder auf seine Abstammung, noch auf seine Taten, noch auf seinen Eifer und so weiter, nichts. Nichts führt er jetzt noch ins Feld und breitet es vor Gott aus. Er sagt nicht zu Gott, schau mal, wie toll ich bin, was ich alles geleistet habe. Hier strahlt das alte Evangelium, die alte gute Nachricht für all diejenigen, die sagen müssen, ich kann mich nicht retten. Du sollst dich auch nicht retten. Ich kann mich nicht in den Himmel bringen, ich schaffe es nicht. Gottes Wort sagt, du musst Christus gewinnen. Du musst diesen Herrn kennenlernen und in Verbindung mit ihm erfunden werden. Das ist die Geschichte. Es geht hier gar nicht um irgendwelche Taufe, Zugehörigkeit oder was du alles schon in der Kinderstunde erlebt hast. Es geht auch nicht um ein christliches Begräbnis. Es geht nicht um Tradition, es geht um eine Person. Eine Person, die damals wie heute real unter uns Menschen lebt, zu der wir reden können, die man in Anführungsstrichen gewinnen kann. Und wie geht das? Vers 9 macht deutlich, indem ich an Christus glaube. Glauben, so sagen viele Leute, das tun wir auch. Und sie denken an das Fürwahrhalten. Die Impfung der Kirchentradition sagt, Glaube ist einfach ein Fürwahrhalten. Das ist aber viel zu wenig. Die Bibel sagt, Glauben ist Vertrauen. Mit allem, was du bist und hast. Ich vertraue Jesus Christus. Die Grundlage meines Lebens. Ich setze überhaupt nicht mehr auf meine eigene Leistung, sondern vertraue ganz und gar, dass Christus für mich alles getan hat. Glauben heißt, so wie die Jünger sagen, mein Leben, meine Zukunft ist der Herr Jesus. Ich habe alles in seine Hand gelegt. Ich glaube an dich und geh den Weg, den du mich führst. Christus gewinnen ist mit der Person Jesu zu reden, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu leben, mit ihm zu sterben, getrost im Glauben in die Zukunft zu schauen und mich an der engen Gemeinschaft mit ihm zu erfreuen. Christus gewinnen heißt, ein Leben zu führen, das Gott voller Freude anbetet, ganz gleich in welcher Situation du bist, und immer stärker auch seine Nähe sucht. Christus gewinnen heißt, o mein Herr und mein Gott, wie herrlich bist du. Wunderbar, dass ich dir angehören darf und dass du zu mir gehörst. Amen.